Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 unserer Recap-Folgen. Ich bin Philipp Wegmann und dieser Podcast wird wie immer präsentiert von der Sparkassen-Finanzgruppe. Und dieses Mal bin ich mit dem Bindeglied hier quasi zusammen zwischen Winter und dann wieder Sommer, denn nach den Spielen ist vor den Spielen und es geht ja auch schon langsam auf die Road to LA zu. Und wieso sie so ein bisschen das Bindeglied ist, das klären wir jetzt im Gespräch. Deswegen erstmal hallo, Katrin Marchand.
Ja, hallo.
Grüß dich. Schön, dass wir uns treffen können. Wir sitzen uns auch gegenüber in echt und nicht irgendwie digital. Und sitzen hier, du hast mich zu dir nach Hause eingeladen, sitzt auf dem Sofa, sehr bequem.
Danke.
Und deswegen, ja, danke dir.
Extra aufgeräumt.
Dass wir, ja, ich hoffe.
Sieht man nicht, oder?
Doch, doch, doch.
Ja, doch.
Doch, sehr aufgeräumt. Und es gibt eigentlich sehr viele Anknüpfungspunkte, mit denen ich gerne mit dir sprechen wollte. Deswegen, ich wusste gar nicht richtig, wo ich anfangen soll. Und dachte aber, ich fange einfach nochmal dann bei den Paralympics schon an, denn es sind ja Recap-Folgen, also dass man so nochmal den Blick auch zurücklegt, den Blick zurückwagt. Und hier sind immer noch Anhaltspunkte, dass du da warst. Also der berühmte gelbe Hoodie, der liegt da vorne. Dann ist hier auf dem Sofa so eine Cortina, Mailand-Cortina-Decke, die du schon eben sehr gelobt hast. Die Garderobe ist voll mit Jacken.
Ja.
Also es erinnert noch viel.
Ja, es sind ja auch schöne Erinnerungen, die man irgendwie hat. Ich meine, die Einkleidung ist einfach, muss ich sagen, unfassbar gut. Das ist die schönste Einkleidung, die ich je bekommen habe. Und natürlich trage ich die dann auch mit Stolz.
Und 2 Wochen ist jetzt her, ungefähr, dass die Paralympics zu Ende sind. Deine ersten im Winter, auch das besprechen wir nachher nochmal kurz. Aber wie ist so dein, ich nenne es mal Verarbeitungsstand in Anführungszeichen. Also jetzt die Sachen hier, die trägt man noch gerne. Das wird sich auch in einem halben Jahr wahrscheinlich nicht ändern oder in einem Jahr. Aber wie ist es mit Blick auf das Sportliche vielleicht oder auf die ganzen Eindrücke, die du da gesammelt hast?
Also es ist schon so, dass sich so der Verarbeitungszustand ändert. Ich würde sagen, als ich nach Hause gekommen bin, vor ungefähr 10 Tagen, war es schon schwierig, weil ich einfach, also in Mailand hatte ich super viel Aufmerksamkeit und ich hatte noch nie so viel Presse wie zu den Spielen. Was irgendwie auch super schön ist, weil man halt einfach so Anerkennung auch dafür bekommt, für das, was man macht und auch merkt, dass man mit seiner Geschichte irgendwie auch Dinge bewegen kann. Aber wenn man dann nach Hause kommt, dann hat man also halt keine Interviews mehr, also nicht mehr so viele Interviews und hat einfach mal Zeit, über alles nachzudenken. Man ist auch nicht mehr mit den anderen zusammen, also man ist nicht mehr in der Mensa zum Essen mit 100 Leuten zusammen oder ist den ganzen Tag unter Menschen im Doppelzimmer auch. Das ist schon ja irgendwie komisch, wenn man dann einfach Zeit hat, das alles sacken zu lassen. Und ich würde sagen, nach dem Rennen war ich ein bisschen nicht enttäuscht, aber ich hätte also mich schon gefreut, wenn ich eine Medaille geholt hätte. Obwohl das eigentlich nie mein Ziel war, muss ich sagen. Aber dann war es mit dem 4. Platz halt doch wieder sehr knapp. Und je länger das her ist, desto mehr weiß ich eigentlich, was ich da geleistet habe und bin schon auch, also ich bin einfach unfassbar stolz auf das, was ich geleistet habe. Und dieser 4. Platz ist super viel wert.
Das kann so definitiv sein. Zu dem, wie es da hingekommen ist, kommen wir auch gleich nochmal kurz. Aber nochmal, weil du gerade gesagt hast, man hat diese, wie so eine Achterbahn, so ein Peak, es geht so richtig hoch, Interviews und so weiter und dann kommt man erstmal nach Hause und checkt, wie alles ist. Ist das denn dann, fällt man auch ein bisschen in ein Loch? Also fehlt es einem oder ist man eigentlich eher froh und sagt, boah, zum Glück mal einmal durchschnaufen?
Ja, es ist halt komisch. Also ich denke schon, dass man halt von so einem übertriebenen Dopamin-High erstmal so in so ein Loch fällt. Und das berichten ja auch viele Sportler, die auch vielleicht sogar Olympiasieger geworden sind, dass sie dann nach Hause kommen und erstmal gar nicht wissen, was sie anfangen sollen mit ihrem Tag. Ich bin jetzt nicht Olympiasiegerin geworden, aber trotzdem war es halt ein extremes Hoch in Mailand. Und dann kommt man in so ein Nichts irgendwie. Und das ist schon schwierig. Zum Glück waren das jetzt nur ein paar Tage, die es bei mir gedauert hat. Aber die Tage waren echt, also ich war gefühlt gar nicht auf dieser Welt. Das war ganz komisch irgendwie. Und also jetzt geht's wieder. Jetzt bin ich wieder arbeiten und komme wieder so in meinen Alltag rein. Das ist auch schön und da freue ich mich jetzt auch wieder drauf.
Die Spiele waren vollgepackt, nicht nur mit Interviewanfragen, sondern auch mit Sport. Du bist in 3 Disziplinen gestartet oder an den Start gegangen. Langlauf, Sprint, 10 Kilometer, 20 Kilometer.
Ja.
Das waren deine 3 Disziplinen. Kurze Schnellzusammenfassung im Sprint, der von dir schon angesprochene Rang 4. Weniger als 2 Sekunden waren es da auf Bronze. 10 Kilometer musstest du abbrechen aufgrund von einem Schwächeanfall, beziehungsweise dass du einfach nicht mehr konntest.
Ja.
Und bei den 20 Kilometern bist du Zehnte geworden. Wenn man das jetzt von außen anguckt, würde man sagen, wow, krasse Ergebnisse, ja, eigentlich, ne? Ich meine, da fahren die Besten oder messen sich die Besten der Welt, einmal Vierte, einmal Zehnte und gut, einmal nicht zu Ende bringen können. Das kann ja auch passieren, weil man einfach kaputt ist. Vor allen Dingen dafür, dass du als Leistungssportlerin auf Skiern ja erst seit so kurzer Zeit irgendwie unterwegs bist. Ein bisschen weniger als anderthalb Jahre, ich glaube irgendwie 14, 15 Monate sind es, genau. Wenn man dich jetzt so ein bisschen irgendwie kennt und ein bisschen verfolgt hat, dann glaube ich schon, dass man sagen kann, oder du hast ja auch gerade selbst angesprochen, aber dass dieser vierte Platz genau eigentlich das war, was du ja nicht wolltest. Du wolltest eigentlich nicht wieder einen vierten Platz, denn, das nochmal kurz zum Hintergrund für alle, die das vielleicht nicht wissen, in Paris, wo du auch angetreten bist im Rudern, was ja eigentlich deine Sportart ist oder woher du eigentlich kommst, war es eben ebenfalls wahnsinnig knapp mit dem vierten Platz und dann war so der Hunger nach einer Medaille einfach ja sehr groß, wie du es auch deinem Nachgang immer gesagt hast. Das hat dich, glaube ich, auch sehr frustriert, dieser vierte Platz. Wie schätzt du das aber jetzt mit so ein bisschen Abstand ein? Also gehst du dann mit diesem Wow, was vielleicht andere von außen sagen würden, mit oder siehst du das trotzdem mit anderen Augen?
Ja, doch. Also ich glaube, das wäre auch komisch, wenn man knapp Vierter wird und dann freudenstrahlend ins Ziel läuft, weil das einfach so zum Greifen nah war, diese Medaille. Und auch nach dem, auch beim 10-Kilometer-Rennen lag ich die ganze Zeit auf dem Bronzerang und musste halt leider dann einfach aufgeben, muss man einfach leider so sagen, weil mein Körper mir dann Strich durch die Rechnung gemacht hat. Das ist natürlich super ärgerlich in dem Moment, aber ich meine, das ist jetzt auch schon 2 Wochen her. Ich weiß, was ich da geleistet habe und wie krass das irgendwie ist, aber ich glaube, man vergisst es einfach so schnell, wo man auch herkommt. Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was viele Leistungssportler haben, dass man halt so denkt, naja, wenn ich das geschafft habe, dann kann es ja gar nicht so schwer gewesen sein, weil ich bin ja auch nur ein Mensch, ich habe dafür trainiert, ich wollte halt gewisse Ziele erreichen und habe die auch erreicht, würde ich sagen, dann kann es ja nicht so schwer sein, weil es ist ja machbar.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. So,
weil als Leistungssportler, man orientiert sich halt immer nach oben. Ich hatte eigentlich das Ziel, mich für die Winterspiele zu qualifizieren. Dann habe ich das geschafft und war auf dem Weltcup schon Vierte und dachte, boah, Vierte, dann kann ich auch Dritte werden. Dann war das so das Ziel. Aber wäre ich Dritte geworden, hätte ich Zweite werden wollen. Wenn man Zweite ist, will man gewinnen. Wenn man einmal gewonnen hat, will man immer gewinnen. Es ist halt wirklich, das findet halt nie ein Ende. Und ich glaube, man muss auch als Leistungssportler irgendwann mal sagen, das war schon eine krasse Leistung, nach 14 Monaten auf Skiern Vierte zu werden. In einer komplett neuen Sportart, also das ist, da kann ich auch einfach mal zufrieden sein.
Total.
Aber ja, es ist aber auch, man muss es irgendwie auch erst lernen, also hat ein bisschen gedauert, gebe ich zu.
Und aber dann nochmal Glückwunsch, auf jeden Fall, auch im Namen des Podcasts zu der Leistung. Aber genau das macht dich ja dann auch zur Leistungssportlerin, dass man nach oben guckt und immer weiter will. Würde man sich zufrieden geben mit Platz 27? Das ist, glaube ich, nicht in das Mindset von Leistungssportlerinnen und Sportlern. Aber weil du gerade meintest, jeder muss doch das dann können, wenn man ein bisschen trainiert oder wenn man dafür viel trainiert.
Das ist total Schwachsinn natürlich.
Dazu kommt aber ja nicht nur, ist ja nicht nur Training, das können ja, machen ja viele. Viele trainieren ja auch hobbymäßig sehr viel für Dinge. Dazu kommt aber nun mal einfach auch noch Talent. Auch Glück, aber auch Talent. Du bist, wie eben schon gesagt, erst vor 14, 15 Monaten in diese Sportart so reingerutscht, am Anfang wahrscheinlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mich da an so ein paar Social-Media-Videos erinnere.
Ich wusste am Anfang nicht, ob die Skier rechts und links haben. Das ist wirklich so, also, darf man keinem erzählen. Ich hoffe, das hört hier keiner. Aber ich wusste wirklich nicht, ob es rechts und links gibt.
Wie bist du denn überhaupt dahin gekommen zum Langlauf?
Es gibt das Exzellenzcluster für Ausdauersportarten im Parabereich. Und also im Endeffekt wurde ich eigentlich in Paris angesprochen, ob ich mal Skilanglauf ausprobieren möchte. Und das war ja, also in Paris haben wir ja, wie gesagt, die Medaille mit 600 verpasst, also unfassbar knapp. Und das war so ein enttäuschendes Ereignis eigentlich, weil wir wirklich gehofft haben, dass wir eine Medaille holen, dass ich so vom Rudern eigentlich die Nase voll hatte. Und dann diese Gelegenheit kam, mal was Neues zu machen und vielleicht auch mal etwas zu machen, was man mir nicht zutraut, was vielleicht total dumm ist eigentlich, weil ich ja in Köln wohne. Ich bin 34, ich habe hier meinen Job, also ich glaube, nichts liegt ferner, als Skilanglauf zu lernen. Und das fand ich irgendwie so reizend, dass ich gedacht habe, ich mache eine neue Sportart, ich habe da nichts zu verlieren, niemand erwartet was von mir und wenn es nicht klappt, dann gibt es immer einen Weg zurück. Und dann habe ich halt einfach angefangen.
Aber was gefällt dir so am Langlauf? Also wie ist es der Langlauf geworden?
Also wir haben das früher mit den Ruderern auch im Trainingslager immer gemacht. Oder 2-3 Mal würde ich sagen. Und daher wusste ich ungefähr, was auf mich zukommt. Also ich wusste, das ist eine schöne Sportart, das ist draußen, das war mir auch wichtig. Und es ist ja von den Anforderungen ähnlich wie Rudern. Man braucht Ausdauer und man braucht Kraft. Und deswegen ist es gar nicht so fern eigentlich. Man braucht auch ein gutes Gefühl dafür, was unter einem passiert. Also, dass man mit möglichst wenig Input viel Output generiert. Das ist im Rudern so wie auch im Skilanglauf. Ja, und dann dachte ich einfach, okay, also ich bin jetzt nicht komplett unprädestiniert dafür und probiere das einfach.
Das habe ich mir nämlich auch noch gedacht. Ich dachte, irgendwie hat es Parallelen. Also so ein bisschen eine Logik war da. Einmal dieses, ich habe mir das mal aufgeschrieben, diese Konstanz in der Bewegung. Also dieses durchgehend Ähnliche.
Ja, und das ist genau der Unterschied, den ich lernen musste im Skilanglauf, dass es halt nicht nur geradeaus geht. Am Anfang, da wurde ich wirklich so für ausgelacht. Da habe ich gesagt, können wir nicht einfach mal so 90 Minuten auf einer Ebene laufen? Also Ebene, das gibt es nicht. Hier geht es hoch und runter, ja. Links. Also ist nicht Rudern. Und dachte ich so, ja, aber ich muss ja mal den Grundschritt lernen. Und das ist der größte Unterschied, ist halt das Streckenprofil, würde ich sagen.
Okay, dann bin ich da jetzt ein bisschen in der Falle getappt. Aber ich meinte eher so,
ist eigentlich schon ähnlich, ja.
Dass man so, genau, klar hat, man muss mal einen Berg hoch und macht sich klein oder fährt einfach runter. Abfahrtsocke heißt das. Ja, genau, sehr gut, Dankeschön. Aber ich meine, diese Konstanz im Ablauf, wenn es rein um dieses Technische geht.
Konnte ich auch immer sehr gut, wenn es so mal eine Strecke einfach immer dasselbe war. Also eine Technik, dann weiß man richtig schnell, aber sobald ein Wechsel kommt, also wenn man von der Ebene in den Aufstieg geht oder sowas oder halt den Übergang in die Abfahrt, so das waren immer meine Baustellen und werden es auch immer bleiben, weil das halt genau das ist, was ich 20 Jahre im Ruder nicht gemacht habe.
Okay. Ja. Und dann habe ich noch gedacht, dieses Auspowern, wenn es auf die letzten Meter geht, was im Rudern ja auch so ist, dass man nochmal alles reinhaut und im Langlauf ja auch, dass man hat das Ziel vor Augen. Ja. Es gibt ja so ein paar Sportarten, wo die Leute wirklich zusammenklappen und sich erstmal hinfallen lassen. Mhm. Im Rudern lässt man sich nicht ins Wasser fallen, aber man fällt ja auch so vorne irgendwie oder nach hinten und muss erstmal durchschnaufen. Das fand ich da sehr ähnlich. Der größte Unterschied, oder was heißt der größte, aber ein Unterschied, den ich da so ausgemacht habe, wo ich dachte, ist dieses im Team gegen Einzelsportlerin ja auch sein. Was sind so bei beidem vielleicht, ohne es jetzt gegeneinander auszuspielen, aber vielleicht die beiden positiven Sachen, die du jeweils aus bei beidem siehst oder was du besonders magst, wenn man es im Team macht, aber auch wenn man es vielleicht eben mal alleine irgendwie macht?
Also was mich am Skilanglauf gereizt hat, war tatsächlich die Tatsache, dass ich es alleine machen kann. Also dass ich halt selbst überlegen kann, wie viel will ich investieren. Wenn ich viel investiere, bin ich hoffentlich einigermaßen gut. Wenn ich halt nicht trainiere, dann bin ich schlecht. Und das ist halt eine Rechnung, die in der Einzelsportart meistens auch irgendwie aufgeht. Und in einer Mannschaftssportart, wie jetzt dem Rudern zum Beispiel, geht es halt nicht nur um die eigene Leistung, sondern es geht auch darum, dass ich mich mit meinem Partner abstimme. Also es bringt nichts, wenn ich einfach für mich den perfekten Ruderschlag finde. Wenn Valentin was ganz anderes macht, dann passt das halt nicht zusammen. Und da sind halt ganz andere Anforderungen. Und das ist halt auch wiederum das Schöne, dass man halt nie alleine ist. Dass man halt auch am Start zusammenliegt. Und ich weiß immer, Valentin ist dann mein Gehirn. Also er macht die Ansagen und er muss wissen, wo wir langfahren und wann Start ist und sowas. Da kann ich mich dann auf ihn verlassen und das muss ich im Skilanglauf halt alles alleine machen. Also das war immer so meine größte Hürde, dass ich pünktlich am Start stehe und eine Startnummer habe. Ich habe einen Transponder für die Zeitmessung, ich habe meine Skier, meine Stöcke und die richtigen Schuhe an. Das waren immer so die größten.
Stehst nicht noch im Schlafanzug und musst auf einmal los.
Ich habe so oft meine Schuhe vergessen und bin auch öfters mal mit den Schuhen vom Trainer gelaufen oder habe schon mal eine gelbe Karte bekommen, weil ich keinen Transponder hatte. So Sachen, das, ja, weiß ich nicht. Also da brauche ich halt irgendwie mein Gehirn.
Wie blöd.
Ja, ich brauche so eine Steuer. Ich sage immer, ich brauche eigentlich einen Guide, aber ich habe nie einen Guide bekommen.
Du kannst ja Valentin anrufen, ob er dich dann nicht unterstützt. Für die.
Nee, da soll man lieber trainieren.
Okay. Aber genau, das ist dann das, aber das wird sich ja, es pendelt sich ja ein. Ja, also es sind ja Sachen, die man dann lernen muss, weil man eben sie nie gemacht hat.
Ja, so bei den Winterspielen war ich perfekt vorbereitet. Ich hatte immer alles und da habe ich auch zum Trainer gesagt, siehst du, ich bin lernfähig. Hat er gesagt, ja, hast du recht, ist mir auch aufgefallen. Sehr
gut. Hast du denn auch schon mal über Biathlon nachgedacht?
Also das werde ich wirklich, das ist kein Scherz. Ich wurde das mehrmals täglich gefragt. Ich habe immer Strichliste geführt und gesagt, du warst jetzt Nummer 5 heute, damit haben wir das Soll erfüllt. Mhm. Ja, sowohl die Trainer als auch die anderen Athleten, als auch meine Chefs auf der Arbeit fragen, wann ich Biathlon mache. Das Problem ist, dass man für Biathlon skaten muss und wir haben uns jetzt erstmal aufs Klassischlaufen konzentriert, weil ich das einfach auf Anhieb viel besser konnte. Das Skaten lernen, das steht jetzt aber trotzdem an und ich denke, dann kann man auch mal Biathlon versuchen, weil man vertut sich ja nichts. Es ist wie mit allem, wenn es nicht klappt, dann lasse ich es sein.
Genau, hast du denn schon rausfinden können, ob du ein Talent hast fürs Scheibentreffen und Schießen?
Also ich habe es noch nicht einmal probiert.
Echt nicht?
Nee.
Also ich hätte gedacht, schon mal bei irgendeinem Trainingslager, dass man das 100%ig
macht. Ja, also ich hatte mal so ein Blindengewehr mit dem Ton in der Hand. Da habe ich gar nicht getroffen, aber ich schieße ja nicht mit Ton, ich schieße ja auf Scheibe so richtig.
Du konzentrierst dich auf einen anderen Sinn eben, genau. Ja.
Auf den, der auch nicht so gut funktioniert.
Ja, gut. Ja, nee, aber du dürftest ja nicht mit Blindengewehr schießen, nee, du würdest da schon, nee. Ja.
Ich darf ja auch nicht mit Guide laufen, das finde ich auch fies eigentlich, aber.
Ja. Wir machen mal eine ganz kleine quasi Werbeblock-Einblendung und sprechen danach dann nochmal, wie es denn eigentlich weitergeht bei dir. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit rund 90 Millionen Euro für Vereine, das Deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports und für die Athletinnen und Athleten von Team Deutschland und vom Team Deutschland Paralympics. So schaffen die Sparkassen und ihre Verbundpartner viele große Momente im Breiten- wie im Spitzensport. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. Katrin, es wurde sehr viel darüber berichtet. Wahrscheinlich auch, da wurde mehr als 5-mal das Soll erfüllt, würde ich jetzt mal tippen, während der Zeit, die du da warst oder im Vorfeld auch schon, dass du die einzige Athletin bist der Welt, die bei Olympischen Sommer, bei Paralympischen Sommer und bei Paralympischen Winterspielen gestartet ist. 2012, 2016 Rudern olympisch, 2021 war dann der Schlaganfall. Dann ging es relativ schnell, aber trotzdem im Pararudern weiter. 2022 EM dritte im Pararudern. Also unmittelbar danach eigentlich schon wahnsinnig erfolgreich damit gewesen. Mein
erstes Rennen nach 6 Jahren.
Ja, total krass eigentlich. Ja. 2024 ging es dann zu den Paralympischen Spielen in Paris. Du hast diesen 4. Platz jetzt schon angesprochen, aber daraus folgt ja auch, und ich sehe ihn auch von hier, der Gewinn des Team D Awards zum Beispiel als beste Nachwuchssportlerin. Nachwuchs bezog sich da nicht aufs Alter, sondern genau aufs Paralympische. 2026 dann die Winterspiele, also es kam so pam, pam, pam gefühlt irgendwie. Ein so ein, und das sind ja keine kleinen Sachen, das war jetzt dann nicht irgendwie, soll es nicht abwertend klingen, aber irgendein Weltcup irgendwo, sondern es war dann eine EM, eine WM, Paris, jetzt Mailand, Cortina, also wahnsinnig viel los. Wie viele Interviewanfragen hattest du dazu, zu diesem ganzen Thema?
Das waren unfassbar viele. Also es hat schon vor den Spielen angefangen, so nach der Nominierung, dass halt ich gemerkt habe, boah, das interessiert die Leute irgendwie. Dann gab es ja, als die Spiele angefangen haben, auch die Doku von mir oder über mich eher gesagt im NDR. Neustart nach Schlaganfall. Ich möchte keine Werbung machen, aber die kann man sich natürlich
angucken. Darfst du nochmal machen. Kann man nochmal reingucken. Gibt es in Mediatheken
genau,
wahrscheinlich.
Genau, in der ARD-Mediathek ist die. Und das hat, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen den Stein ins Rollen gebracht, dass halt super viele Anfragen gekommen sind, sei es irgendwie, also Fernsehen für die Nachrichten. Es war viele Podcasts, Radio, es war Zeitungen. Also ich hatte wirklich 5-6 Interviews am Tag. Das krass, war unfassbar viel. Irgendwie ja auch, also ne, schön, dass man halt so diese Aufmerksamkeit bekommt und auch Parasport ein bisschen sichtbar machen kann, weil ich glaube, was viele Menschen einfach total unterschätzen, ist, dass wir den Sport machen mit unserer Einschränkung. Also ich finde, das krasseste Beispiel ist eigentlich blind den Berg runterzufahren. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man noch alle Sinne hat. Und generell ist ja Parasport natürlich Leistung, es ist Sport, aber es ist auch oft eine Geschichte dahinter. Und dafür halt die Anerkennung zu bekommen, wo man vielleicht sogar Vorbild ist für andere oder auch andere motivieren kann, das finde ich unfassbar schön, weil ich auch viele Nachrichten bekomme von Menschen, die halt sagen so, hey krass, du hast mich motiviert, das und das zu machen. Und dann freue ich mich wirklich. Und so gesehen war es schön, aber ich muss sagen, also auf Dauer so viele Interviews ist auch anstrengend.
Das ist ja Fluch und Segen dieser Spiele, dass leider oft, und das ist ja das, weshalb wir mit dem Podcast ein bisschen versuchen, dagegen zu steuern, oft die Berichterstattung sich sehr konzentriert auf diese Peaks, die Spiele, und zwischendurch eher ruhig ist. Das heißt aber, dann wünsche ich dir jetzt erstmal, wenn du das denn möchtest, dass es ruhiger wird. Wobei du ja sehr umtriebig bist, kommen wir gleich nochmal hin und da wahrscheinlich auch nochmal ein paar Interviews geben wird für bestimmte Fernsehauftritte, die da folgen werden. Das aber gleich nochmal. Aber wenn du jetzt das so hörst, wie ich das hier so runtergebetet habe, sage ich mal, was denkst du so, wenn du diese ganzen, und das sind ja nur, da fehlen ja noch Dinge, ne? Also hier, ich sehe da ja auch Ruder-WM Shanghai 25, also es gab ja auch, ich habe ja noch ein paar Sachen einfach weggelassen, das waren jetzt nur so diese Schlagpunkte, an denen sich immer was verändert hat. Was denkst du das, wenn du das so hörst?
Ja, das ist krass. Also das halt meine Erfolge sind, was ich geschafft habe in meinem Leben. Und es ist ja immer auch in unterschiedlichen Besetzungen oder verschiedenen Sportarten sogar. Und also so eine Liste sich anzuhören, das ist krank eigentlich, muss ich sagen. Also ich meine, das fängt ja an 2012, vor 14 Jahren mit den Olympischen Spielen oder 2011 mit meinem ersten U23-Weltmeistertitel. Und das ist 15 Jahre her. Und was ich seitdem alles geschafft habe und was sich halt auch verändert hat in meinem Leben, das ist so, also wirklich heftig, dass ich manchmal selbst denke, das kann gar nicht alles mein Leben sein. Weil es so
weil so viel drin ist.
Ja, weil so viel drin ist. Und weil ich, also ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Sport oder als ich so 10 war, da dachte ich immer, boah, die Leute, die zu den Olympischen Spielen fahren, das sind ja die Perfektionisten in ihrer Sportart. Wenn du das schaffst, da hinzufahren, teilzunehmen einfach nur, dann bist du richtig krass. Und jetzt habe ich das 4-mal geschafft. In verschiedenen Sportarten. Und das ist einfach, also für mich fühlt sich das wirklich so an, als könnte das gar nicht real sein. Aber das ist es. Und das ist wirklich verrückt.
Ja, noch ist es eine Doku in der Mediathek, vielleicht gibt es ja irgendwie bald eine Verfilmung. Gibt es da schon eine Anfrage? Weil, aber so, das meine ich jetzt, das sage ich jetzt ein bisschen scherzhaft, aber dieser Fakt, dass du die Einzige der Welt bist, ist ja nun mal, besteht ja jetzt gerade erstmal.
Also die Erste kann man nur einmal werden. Ja. Also das wird mir niemand mehr nehmen können. Also ich glaube, meine Geschichte, also mein Lebensweg bringt von Haus aus einfach super viel mit, was das irgendwie dramatisch macht. Also es sind viele Hochs und viele Tiefs und ich würde sagen, dass die Tiefs auch sehr tief sind und die Hochs aber auch sehr hoch. Also es gibt, glaube ich, nur ein Hoch, was noch fehlt und das ist halt eine Medaille bei den Spielen. Aber da haben wir ja auch noch ein bisschen Zeit, das noch zu schaffen. Also das absolute Hoch kommt noch und ich habe das Gefühl, so doof sich das für mich auch anhört, also ich muss mich ja auch ein bisschen besänftigen.
Ja.
Vielleicht wäre es einfach zu viel gewesen, eine Medaille zu holen jetzt in dieser neuen Sportart. Weil so bleibt dieser Spannungsbogen noch ein bisschen aufgebaut. Und man hat immer noch dieses Ziel, in L.A. dann eine Medaille zu holen im Ruderboot. Und das schaffen wir dann auch.
Und wer weiß, was im Winter danach ist. Also
genau, das geht ja dann eventuell noch weiter, aber ja, erstmal müssen
Punkt,
wir dann...
Punkt.
Erstmal stehen noch andere Pläne an für nach L.A.
L.A. auch gleich nochmal. Wer sich jetzt fragt, hä, wieso redet ihr denn nicht eigentlich über diesen ganzen Wechsel und die Schlaganfallgeschichte und so weiter? Das würde ich jetzt mal ein bisschen ausklammern. Wir hatten dich auch schon beim Podcast zu Gast. Das ist schon ein bisschen was her. Da haben wir da intensiver drüber gesprochen. Also wer möchte, hört da gerne nochmal rein. Und weil du es angesprochen hast, kann man da auch nochmal einen Hinweis hinsetzen. Abfahrt blind den Berg runter. Das ist ja die erste Recap-Folge mit Maja Fügenschuh und Johanna Holzmann, die wir da gemacht haben. Also da sonst gerne auch nochmal reinhören, wenn man wissen will, wie das denn so ist. Du hast für den Sport auch deinen Job reduziert oder mehr oder weniger aufgegeben. Eigentlich bist du in der Klinik für Orthopädie und arbeitest da. Jetzt bist du überwiegend Leistungssportlerin. Das ist ja eigentlich relativ neu. Du hast jetzt 15 Jahre Leistungssport eigentlich in den Knochen, aber diese Situation ist jetzt ja eigentlich neu. Wie ist es für dich? Wie kommst du damit zurecht?
Also ich weiß noch, als ich so den ersten Monat hatte, wo ich dann keine Festanstellung mehr hatte, das war total komisch, weil ich halt selbst irgendwie, ich hatte alle Freiheiten der Welt. Wie viel trainiere ich, wie viel arbeite ich, wie viel mache ich andere Sachen. Und habe mich total überfordert erstmal. Aber mittlerweile denke ich mir, es ist so, wie es ist, gerade einfach so, wie ich es mir auch immer gewünscht habe eigentlich. Also ich gehe arbeiten und ich gehe auch gerne arbeiten. Manchmal denke ich mir sogar, ich würde auch gerne ein bisschen mehr arbeiten, aber es sind halt im Moment 5, 6, 7 Tage im Monat leider nur, weil ich den Rest halt einfach wirklich mit Sport verbringe. Und dadurch, dass ich mir halt die Zeit genommen habe, mehr andere Dinge zu machen neben dem Arbeiten, habe ich halt auch mehr Kopf und mehr Gedanken für andere Sachen. Also ich kann halt auch Vorträge halten, ich kann an anderen Veranstaltungen teilnehmen, wo ich halt sonst gar keine Zeit zu gehabt hätte. Und das finde ich halt gerade so schön zu sehen, wie sich einfach das gerade in eine etwas andere Richtung entwickelt. Ohne dass ich jetzt sagen würde, ich werde nie mehr als Ärztin arbeiten so richtig. Wir gucken einfach, was passiert.
Da stehen dir die Türen ja wahrscheinlich sowieso offen. Also dahin zurück kann man ja...
Ich glaube, als Ärztin ist das immer machbar.
Auf irgendeine Art, genau, kann man das immer irgendwie machen. Das führt mich aber direkt zum nächsten Punkt. Ich habe diese Umtriebigkeit eben schon angesprochen. Denn jetzt kommt noch Tanzen dazu. Ja. Allerdings nicht als Leistungssport im Sinne des...
Ist auch anstrengend, glaube ich.
Genau, im Sinne des aber Olympischen oder Paralympischen, sondern eher im Sinne des Show- und Entertainment-Bereichs, nenne ich es mal.
Ja.
Denn, wir sind ja nicht öffentlich-rechtlich hier, von daher darf man die Namen auch nennen. deswegen Let's Dance.
Ja,
2029. Ist deine nächste Herausforderung.
Ja, ich finde das einfach eine unfassbar schöne Sendung, die ich mir auch immer angucke. Und habe da so einen Respekt vor, dass die Leute ja zum Teil gar nicht tanzen können und das dann lernen in den 3 Monaten, die diese Show halt läuft. Und irgendwie habe ich einfach mal angefangen zu erzählen, dass ich da teilnehme, aber halt erst nach L.A., weil vorher habe ich keine Zeit. 2029. Und das ist dann so weit gegangen, dass mir das tatsächlich alle Leute auch glauben. Also ich wurde auch von Patienten im Krankenhaus schon angesprochen, wie es jetzt mit Let's Dance aussieht. Und dann muss ich immer sagen, es sind nur Fake News leider. Aber wir sind dran. Im Hintergrund läuft einiges dazu. Und also vielleicht passiert's. Wenn nicht, wäre es jetzt auch nicht dramatisch. Also vielleicht wollen die mich ja auch gar nicht haben. Aber ich denke mir so, die Idee einfach zu sagen, ich mache da mit, bis RTL, und RTL, da hat zwischendurch sogar selbst auch gedacht, ich sei schon dabei. Also selbst RTL war verwirrt. Also es läuft. Also ich habe das Gefühl, das könnte klappen.
man kann sich auch in Dinge reinquatschen, also im positiven
genau,
Sinne.
Genau so, das war mein Plan, ja.
Ja, also okay.
Bisher sind es leider, wie gesagt, nur Fake News, aber nee, ich mache schon mit auch, ja.
Ja, okay, genau. Ende. So lassen wir es stehen. Aus dem paralympischen Kontext gab es ja auch schon Leute, die mitgemacht haben.
Das ist geil, ist unrealistisch.
Matze Meester hat mitgemacht, Thaliso Engel hat mitgemacht.
Der ist sogar Zweiter geworden, also.
Ja?
Ja.
Hey RTL, hier ist jemand, die mitmachen möchte.
Ja.
Aber das haben sie anscheinend schon selbst mitbekommen.
Ja, die wissen Bescheid. Also die wissen Bescheid. Tatsächlich wissen sie schon Bescheid.
Ich glaube, die Sendeplanungen sind halt wahrscheinlich vielleicht noch nicht ganz so lang. Aber umso besser, wenn du dich schon mal ins Gespräch bringst, weil die Listen für mögliche Leute...
Ich baue das auf. Also ich glaube, es ist auch cooler, wenn man da mit einer Goldmedaille von den Spielen nach LA dann ankommt.
Ja, aber die kannst du nicht beim Tanzen die ganze Zeit am Hals halten und no pressure. Ja. Genau.
Schauen wir mal.
Ich würde gern so Richtung Abschluss noch über ein ganz anderes Thema mit dir sprechen, denn es laufen aktuell hier in Köln, wo wir jetzt gerade sitzen, die Abstimmung für die Olympischen und Paralympischen Spiele, die hier und im Gebiet Rhein-Ruhr dann stattfinden können sollen, 36, 40, 44. Erstmal muss natürlich entschieden werden, welche deutsche Stadt ist dabei und dann muss die sich erst nochmal durchsetzen. Ich nehme mal an, du bist dafür, dass das hier hinkommt.
Fall. Aber sowas von. Ich würde auch gerne mehrmals ankreuzen.
Ja.
Aber ich habe nur eine Stimme.
Das nochmal an die Stadt Köln. Wenn ihr noch ein paar Zettel übrig habt, dann schickt sie hier hin.
Ja, ich würde sie alle ankreuzen.
Dann wird er einfach angekreuzt wie wild. Vielleicht aus deiner Sicht, die aus dem Leistungssport und hier aus der Region eben auch kommt oder hier den Leistungssport betreibt. Warum ist das so wichtig? Weil welche Chancen bietet das für, muss jetzt gar nicht nur Köln sein, sondern einfach vielleicht für den Ausrichter allgemein?
Also es bietet Chancen für den Ausrichter natürlich, also was auch alleine die Infrastruktur angeht. Es bietet aber auch unfassbare Chancen für unsere Randsportarten, einfach sichtbar zu werden und auch nahbar und greifbar zu sein. Also gerade vor allem, wenn ich an Parasport denke, ich glaube, viele wissen gar nicht, was Parasport ist. Und da die Chance zu haben, das den Menschen nahe zu bringen, das stelle ich mir einfach unfassbar schön vor, weil ich glaube, viele Menschen, die auch eine Einschränkung haben, wissen zum einen gar nicht, dass sie damit Parasport machen können, würden es aber vielleicht gerne machen. Und ich glaube, dass wir einfach eine unfassbar große Vorbildfunktion haben, gerade was halt Rückschläge oder Schicksalsschläge angeht. Also einmal von der Seite. Und wir haben ja auch bei der Europameisterschaft gemerkt, Fußball-Europameisterschaft, wie nah wir als Nation sowas feiern können, wie nah wir zusammenrücken können. Und ich glaube, dass das einfach die Olympischen und Paralympischen Spiele, also das weltweit größte Sportereignis in der eigenen Stadt oder im eigenen Land zumindest zu haben, das wäre einfach unvorstellbar schön und auch für die Sportler natürlich ein gigantisches Ereignis.
Du weißt aber auch, was es für dich heißt. Ne? Da musst du noch durchhalten. Ja. Da wird noch lang gerudert, wenn das dann 44 vielleicht sogar erst kommen soll.
Das wären
dann
wahrscheinlich auch meine 10. Spiele oder so. Ne? Ja, also ich hoffe,
aber ist im Parasport ja auch nicht unüblich, dass bis ins höhere Alter noch Leistung.
Ja, es gibt ja auch Sportarten, die man in höherem Alter gut machen kann. Also vielleicht werde ich ja dann tatsächlich eine Langstrecken... Eigentlich ist es ja ein Sommersportart.
Das ist leider Sommer, ja.
Ja, so Winter hätte ich gesagt, okay, dann die 20 Kilometer, aber... Ja, es gibt ja auch im Sommer Sportarten, die ich da noch machen kann.
Aber so wie man dich kennt, vielleicht wechselst du einfach genau nochmal die Sportart. Mir fällt jetzt spontan noch nicht direkt einer ein, Segeln?
Nee, also wenn, dann wird es eine olympische Wintersportart. Weil dann habe ich das Bingo voll.
Okay.
Also man soll ja niemals nie sagen, ne? Aber ich glaube, das ist schon relativ abwegig, dass ich da jetzt nochmal eine andere Sportart lerne.
Niemals nie.
Sag niemals nie.
Erstmal kommt aber L.A. Das ist der nächste Punkt, der fix ist. Alle Let's Dance, alle Abstimmungen zum Trotz von irgendwelchen anderen Spielen, das muss warten, das wird auch warten.
Ich glaube, das macht mich dann auch attraktiver, wenn ich halt sage, so, ich weiß, ihr wollt mich gerne nächstes Jahr haben, aber ich kann nicht.
Lässt richtig zappeln.
Ich habe andere Ziele. Ich lasse richtig zappeln, ja. Die wollen mich schon früher.
Ja, natürlich. L.A. in knapp 2,5 Jahren. Dann wieder rudern, weil Sommerspiele, logisch. Ja. Weißt du schon oder was planst du in welcher Konstellation und wie du da an den Start gehen wirst?
Ja, mit Valentin im Doppelzweier. Ich würde sagen, also würde ich auch jetzt unterschreiben, dass wir so rudern. Da ist für mich im Moment gar keine Alternative eigentlich möglich oder auch sinnvoll. Natürlich ist es so, dass wir nicht der einzige Zweier in Deutschland sind. Also es gibt einen Herausforderer-Zweier, auch dieses Jahr schon. Und wir werden jedes Jahr natürlich wieder auf die Probe gestellt, ob wir noch der schnellste Zweier sind. Im Moment sind wir Weltmeister, deswegen hoffe ich, dass wir das natürlich auch schaffen, aber ich muss auch fairerweise sagen, ich habe den ganzen Winter jetzt auf Skiern verbracht. Valentin hat super gut auch trainiert, also im Ruderboot trainiert. Und wir werden jetzt in 2 Wochen auch wieder zusammen im Boot sitzen und dann hoffentlich alles auspacken, was wir auf der WM letztes Jahr auch geübt haben. Aber es wird jetzt auch kein Durchmarsch. Ne? Also wir müssen unsere Gegner natürlich auch ernst nehmen, das tun wir auch. Und natürlich hoffe ich, dass wir einfach jedes Jahr der schnellste Zweier sind und dann nicht nur national, sondern auch international. Und dass wir irgendwann das einfach mal schaffen, auch auf dem größten Ereignis eine Medaille zu holen.
Kannst du das vielleicht nochmal kurz erklären, jetzt zum Abschluss, bevor man da was Falsches denkt oder so? Es kann nur einen deutschen Zweier geben, der dann an den Start geht, oder könnten es mehr?
Nee, genau. Also im Rudern ist es so, dass man immer nur ein Boot pro Nation hat, pro Bootsklasse. Also es gibt noch einen Vierer, aber ja, also ich möchte eigentlich keinen Vierer mehr fahren. Ich sehe uns da eher im Zweier.
Katrin, wir wünschen dir viel Erfolg für alles, danke, was da kommt. Erstmal L.A., dann wird getanzt.
Fängt auch mit L an. L.A., Let's Dance, Langlauf. Also boah, das ist alles schon, ja, die Alliteration.
Das gefährliche Dreierpack.
Ja, das Triple.
In diesem Sinne, vielen Dank.
Gerne.
Und der Team Deutschland Paralympics Podcast, der macht jetzt eine kurze Frühlings-Sommerpause und ist dann dieses Jahr aber auch noch zurück auf der Road to L.A., 28. Also von daher abonniert gerne, schreibt uns gerne, auch wenn ihr Ideen, Feedback habt, und dann freue ich mich, wenn wir uns demnächst wieder hören. Bis dahin, Philipp Wegmann macht jetzt das Mikro aus mit Katrin und sagt tschüss und ciao.